Es ist eigentlich schade, dass die Kinder heute rausgehen, denn sie würden ganz gut zur Predigt passen. Aber dazu erstmal einen kleinen Schlenker. Wir haben eine Predigtreihe seit einiger Zeit, unterbrochen durch unsere Gottesdienste in Westrum und in den Häusern. Und diese Predigtreihe steht unter dem Thema, was ist eigentlich an Jesus so besonders? Was ist eigentlich an Jesus so besonders? Nun könnte man das alles auf eine ganz einfache biblische Formel bringen und sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Punkt. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Aber man kann das auch genauer fragen oder mehr an Einzelheiten festgemacht. Was ist eigentlich besonders an Jesus? Wenn ich jemanden diese wunderschöne Kapelle beschreibe, jetzt ganz wunderschön durch den neuen Anstrich, da kann ich sagen, es ist die einzige neogotische Kirche von Jever. Oder die kleinste Kirche mit dem größten Taufbecken. Oder die einzige Kirche in Jever, die im 19. Jahrhundert erbaut worden ist. Also man kann viele Alleinstellungsmerkmale finden, aber ich kann auch jemanden an die Hand nehmen und sagen, guck dir mal unsere Kirche an. Und dann weise ich ihn hin auf Besonderheiten, die uns gar nicht mehr auffallen. Es sei denn, wir sind am letzten Sonntag in Westrum gewesen, in der ehrwürdigen Dorfkirche dort. Dann fällt einem auf, was dort fehlt und wir haben. Zum Beispiel eine Garderobe. Wo gibt es in Jever eine Kirche, eine richtige Kirche, ich meine jetzt kein Gemeindehaus, eine Kirche mit Garderobe, wo man seinen Mantel hinhängen kann? Und man es sich im Anschluss gemütlich machen kann, dann auf dem Sitz. Nicht wie ungemütlich ist das, wenn man mit seinem Mantel und dann vielleicht noch mit dem Hut wie draußen in der Bank sitzt. Und da kann man sagen, wir haben eine Garderobe. Wir haben in unserer Kirche Postfächer. Wo gibt es eine Kirche, wo es Postfächer gibt? Wo jeder sozusagen seine Adresse, sein festes Fach hat. Und der Pastor natürlich auch gucken kann, wer längere Zeit nicht da war. Das kann man da auch sehr schön erkennen an den Postfächern. Dafür sind die auch da, ja, um einen gewissen Überblick an dieser Stelle auch zu verschaffen. Ganz wichtig, wo gibt es in Jever eine Kirche, die eine Toilette hat? Das ist uns in Westrum sehr schwer aufgestoßen, am letzten Mal weiß ich. Da haben einige gefragt, wo ist denn hier die Toilette? Da mussten wir ganz zu Langemanns in die Reiseburg rennen. Baptistenkirchen haben immer eine Toilette dabei. Und das hängt damit zusammen, dass sie auch eine Küche dabei haben. Wo gibt es eine Kirche? Eine Küche. Also, ich kann einerseits sagen, dieses Haus hat ein Alleinstellungsmerkmal aufgrund verschiedener äußerer Dinge, aber ich kann auch sagen, es hat ein Alleinstellungsmerkmal aufgrund von Besonderheiten, die uns selber, die wir hier zu Hause sind, gar nicht mehr auffallen, aber doch den Menschen, die hier ab und zu mal auftauchen, Gäste sind und sagen, Mensch, da gibt es eine Garderobe, da gibt es eine Küche, da gibt es Messer, Gabel, Schere, Licht, all diese wunderbaren Dinge, die man ja auch zum Leben braucht. Und so ist das bei Jesus auch. Ich kann einerseits sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Alleinstellungsmerkmal. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn, übrigens, man muss da genau hinhören, da steht nicht, niemand kommt zu Gott, denn durch ihn. Alle Menschen kommen irgendwann einmal zu Gott. Und alle Knie müssen sich beugen und bekennen, dass Jesus der Herr ist, irgendwann einmal vor dem jüngsten Gericht und müssen sich der Verantwortung stellen, in die Gott sie gestellt hat. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Was sagt der Hauptmann von Köpenick? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Fußmann. Fußmann, sagt er. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Alle Menschen kommen irgendwann vor Gott. Aber zum Vater kommen sie nur durch Jesus. Das ist ein Unterschied. Also man kann das mit so einem, ich sag mal so, also einen Satz sagen, so einer großen, starken, dicken Überschrift. Aber man kann es auch sagen, indem man auf Besonderheiten, auf Einzelheiten Jesu hinweist, indem man sich von der Heiligen Schrift, von der Bibel an die Hand nehmen lässt und dann gewissermaßen von innen Jesus beschaut und betrachtet. Was ist eigentlich so besonders an ihm? Beim ersten Mal hatten wir festgestellt, er hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Gott. Es gibt keinen Religionsstifter, der ein solches Verhältnis zu Gott gehabt hätte wie Jesus. Der zu Gott Vater gesagt hätte. Und nicht nur Vater, sondern aber, lieber Vater, oder noch besser auf Deutsch übersetzt, Papa. Ein wunderbares Gottesverhältnis, einzigartig unter all den Religionsstiftern. Jesus hat zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde, zu seinem Gott, aber gesagt. Und er lädt die, die ihm nachfolgen, in dieses außergewöhnliche, besondere Gottesverhältnis ein. Wir dürfen zu Gott Papa sagen. Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sagt die Bibel, sondern den Geist der Kindschaft. Und durch diesen Geist können wir zu Gott aber, lieber Vater, sagen. Gibt es in keiner anderen Religion Alleinstellungsmerkmal, so wie die Garderobe draußen hier in unserer Kapelle. Dieses Zweites, was besonders ist an Jesus. Und das ist sein Umgang mit Kindern. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt den Text auf, ich habe ihn auswendig gelernt. Markus 10 steht hier. Wo etwas deutlich wird, wie Jesus mit Kindern umgeht. Auch einzigartig unter all den Religionsstiftern. Wie Jesus mit Kindern umgeht. Da heißt es in Markus 10, und sie brachten Kinder zu Jesus. Sie brachten Kinder zu Jesus, damit er, Jesus, sie anrühre. Die Jünger aber, die das mitbekamen, fuhren die an, die die Kinder brachten. Da wird ein Wort verwendet, fuhren die an, das sonst im Neuen Testament nur verwendet wird, wenn Dämonen angefahren werden von den Jüngern Jesu. Also für die Jünger hatten die Kinder in diesem Augenblick etwas Dämonisches. Die waren Störer. Oben gibt es doch Kinderkirche. Die fuhren die an, die Kinder brachten. Und dann heißt es, dass Jesus, und so übersetzt es ein bisschen zahm Luther, unwillig wurde über das, was er da bei seinen Jüngern mitkriegte. Eigentlich steht dort, Jesus fuhr aus der Haut. Er verlor die Beherrschung. Und er sagte zu seinen Jüngern, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Reich Gottes. Leute, die aus Westoverledigen kommen, die verstehen an dieser Stelle manchmal, ihren ist das Reich Gottes. Aber das stimmt nicht. Ja? Ihrer ist das Reich Gottes. Und dann nahm er so ein Kind und herzte es. Und dann sagte er zu den Jüngern, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Kinder sind bei Jesus ein wichtiges Thema. Und der Evangelist Markus hat das besonders vor Augen, denn er konzipiert sein Evangelium ja auf eine ganz interessante Art und Weise. Also sein Evangelium hat eine Architektur, wenn man so will, eine Gliederung. Und eigentlich besteht dieses Evangelium aus drei Teilen. Der erste Teil ist Jesus in Galiläa. Der zweite Teil, Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, Kapitel 9 und 10 im Markus-Evangelium. Und der dritte Teil, Jesus in Jerusalem, der ausführliche Teil, so dass einige sagen, das Markus-Evangelium ist eigentlich eine Passionsgeschichte mit Vorbemerkung. Aber in der Mitte, Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, Kapitel 9 und 10, spricht Jesus dreimal von Kindern. Auf besondere Art und Weise. Mittendrin, dreimal von Kindern. Da geht es einmal um die Jünger, die Rangstreitigkeiten haben. Wer ist der Größte im Himmelreich? Und Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Da geht es um den Text, den wir gerade gehört haben. Und da geht es darum, dass er dann auch seine Jünger als Kinder anspricht. Kinder spielen bei Jesus eine wichtige Rolle. Und wie wichtig diese Rolle ist, die Kinder bei Jesus spielen, wird deutlich, wenn wir uns vor Augen halten, was denn in der Antike Kinder überhaupt für eine Rolle in der Gesellschaft spielen. Am schlechtesten in der Antike hatten es die Mädchen. Nie wurde so viel geheult, als wenn ein Mädchen geboren wurde in einem Haus. Das war schlimm, war furchtbar. Und wenn es zu viele Mädchen gab in einer Familie in der Antike, wie gesagt, dann scheute man sich auch nicht so, ein Mädchen, so ein Baby zu töten. Es gab keine Familien in der Antike, wo es 5, 6, 7 Mädchen gab. So ähnlich wie in China heute. Es gibt ja so eine Politik, eine Kinderpolitik. Und da wird heute mit pränataler Diagnostik herausgefunden, ob da ein Mädchen unterwegs ist. Und wenn ein Mädchen unterwegs ist, die Eltern wollen ja einen Jungen, dann wird das Mädchen abgetrieben. Zack, weg. Ohne sich Gedanken darüber zu machen. Also in der Antike hatten Mädchen Kinder. Die Mädchen waren jetzt ganz schlecht. An zweiter Stelle standen die Kinder, von denen man sagte, sie sind Bastarde. Also Kinder aus unehelichen Verhältnissen. Kinder, die in einer, die eine Frau zur Welt brachte, die nicht verheiratet war, die waren an zweiter Stelle schlecht. Dann kamen die kranken Kinder. Und an vierter Stelle die Behinderten, die Verkoppelten. Und die wurden, ohne lange zu zögern, in der Antike einfach umgebracht. Und das entscheidende Urteil fällte der Pater Familias, der Familienvater. Man muss allerdings sagen, dass es in Israel anders war. Denn Israel hatte ja das Wort des lebendigen Gottes. Die waren auch Kinder der Zeit. Völlig klar, so wie wir ja auch Kinder der Zeit sind heute. Aber in dem Buch, an das sie glaubten und festhielten, in diesem Buch stand etwas anderes über Kinder. Da stand zum Beispiel, dass Gott jedes menschliche Leben von Anfang an schöpferisch gewissermaßen begleitet hat. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Findet man in keinem anderen Buch der Antike, dass Kinder eine Gabe Gottes sind. Ein Geschenk, eine Leihgabe, müsste man wörtlich übersetzen. Eigentlich gehören die Kinder Gott, aber er leiht sie gewissermaßen an die Eltern. Oder dass der Psalmist Psalm 139 bekennt, du hast mich im Mutterleib bereitet. In Israel wurden Kinder nicht einfach gemacht. Mich ärgert das, wenn Leute heute so von Kindermachen sprechen. Als wenn Menschen Kinder machen. Sondern man wusste in Israel durch das Wort Gottes, Gott hat Kinder bereitet. Also dieser Schöpfungsakt, ja, aus Genesis 1, 1. Mose 1, wiederholt sich eigentlich immer wieder neu, wenn ein Kind im Mutterleib heranwächst. Gott ist daran schöpferisch beteiligt. Und eines der unmöglichsten Aussagen, was die Antike angeht, also die damalige Welt, ist das, was im Psalm 8 steht. Aus dem Munde der Kinder und Unmündigen hast du dir ein Lob zubereitet. Deswegen freue ich mich immer über unseren Hans Martin hier im Gottesdienst. Aus dem Munde der Kinder und Unmündigen, Hans Martin ist ja ein Unmündiger, hast du dir ein Lob zubereitet. Wenn ein Kind schreit, Gott hat sich ein Lob zubereitet. Psalm 8 müsst ihr mal lesen. Völlig unmöglich in Antike. In der Antike lobten nur Männer mit Bärten Gott. Oder ihre Götter. Aber Kinder waren doch dann überhaupt nicht dazu geeignet. Im Neuen Testament finden wir, wie Kinder Jesus zujubeln und sagen, Hosianna, hochgelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Und der Herr Jesus lässt sich das gefallen. Das ist wunderbar. Also Israel war anders erzogen durch das Wort Gottes. Aber in der Antike galten Kinder eigentlich nicht. Kindheit, das war ein Durchgangsstadium. Und zwar mit 7 war es üblich, dass Kinder am Arbeitsprozess automatisch teilnahmen. Also ganz anders als heute. Da sind die Kinder ja erst mit 25 oder 27 erwachsen und hängen dann noch am Tropf bei den Eltern. Das ist heute eine ganz andere Situation, ja. In Antike war das so, wenn du 7 Jahre alt warst, dann hattest du im Haushalt deine ganz feste Aufgabe. Und deswegen ist das Wort für Kind, Pais, gibt 2 Wörter für Kind im Griechischen, Werner nickt, stimmt, Technon, ja, ist das eine, bezieht sich auf das Familienverhältnis, und das andere Wort für Kind ist Pais, steckt übrigens auch in dem Wort Pädagogik. Pais bedeutet, das ist das Kind, das erzogen werden muss. Also Durchgangsstadium. Und mit 7 war man eigentlich schon in der Welt der Erwachsenen. Eine Jugendzeit gab es in der Antike nicht. Und auf diesem Hintergrund muss man hören, was der Herr Jesus sagt. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihn nicht. 3 Dinge fallen mir auf an dieser Stelle. Erstens, es heißt, sie brachten Kinder zu Jesus. Es wird nicht gesagt, wer das ist. Ob das die Eltern waren, Großeltern. Früher war es hier bei uns in der Gemeinde die Tante Anneliese, die Kinder schnappte, die in der Nachbarschaft wohnten und sie einfach mit hier zum Gottesdienst brachten. Noch in der letzten Woche habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte, als Kind wurde ich immer zur Kapelle gebracht von unserer Nachbarin Frau Jesulat. Die hat mich an die Hand genommen. Und die Kinder zur Kapelle gebracht, so hieß das. Zu Jesus werden die Kinder gebracht, hier in unserem Text. Also völlig uninteressant, was sind das eigentlich für Erwachsene, da die Kinder zu Jesus bringen. Aber dass Kinder gebracht werden, das ist etwas, was außer, ja, immer zu Kindern passt. Ne? Kinder werden zur Schule gebracht, und zum Kindergarten gebracht und auch ins Bett gebracht. Manchmal zu Freunden gebracht. Manche Kinder sind ständig unterwegs, um Kinder irgendwo hinzubringen. Das ist, denke ich, etwas ganz Typisches für Kinder, dass sie gebracht werden. Und sobald du nicht mehr gebracht wirst, sondern selber gehst, bist du kein Kind mehr. Ab und zu lässt man sich da auch noch bringen, ne? Wenn man ein bisschen älter ist. Aber solange das nicht mehr dein Merkmal ist, dass du gebracht bist, bist du kein Kind mehr. Also Kinder, das gehört einfach dazu, werden gebracht. Und sie brachten Kinder zu Jesus. Warum? Damit er sie anrührt. Und damit meinten sie, dass da irgendwie vielleicht eine magische Kraft von Jesus auf diese Kinder übergeht, die wahrscheinlich dann besser funktionieren, als sie vielleicht ohne so eine Berührung funktionieren würden, im Sinne jetzt der Erwachsenenwelt. Na, wenn wir an die Erziehung unserer Kinder denken, ich an die Erziehung meiner Kinder, was wollte ich denn? Sie sollten es einmal besser haben als ich. Für unsere Kinder, so sagen wir immer, wollen wir nur das Beste. Und manchmal fragen die Kinder dann zurück, so in der Pubertätzeit, ja, aber was das Beste ist, das bestimmt nicht ihr. Oder was ist denn das Beste für uns? Also sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrührt. Damit was aus ihnen wird. Damit sie zurechtkommen im Leben. Vielleicht einen Beruf lernen, Karriere machen, Erfolg haben im Leben. Das sind ja so die Dinge, die wir als Eltern erträumen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Dinge uns wichtiger werden, als zum Beispiel das Wichtigste überhaupt, dass unsere Kinder Jesus finden. Dass unsere Kinder Jesus finden. Also ich erlebe das oft bei Fürbitteanliegen. Wir haben ja im Internet so eine Seite, da steht, wir beten für sie. Du hast sie eingerichtet. Und da kommen ja so Meldungen. Da kommen oft auch Meldungen so im Blick auf Kinder von Eltern, Großeltern, Besorgten. Und da ist immer vor allem der Wunsch im Vordergrund, da ist ein Schulabbruch,
da ist jemand, der nicht bereit ist, eine Lehre zu machen bei den Enkelkindern, und bitte bete dafür. Ganz selten, dass wir gebeten werden, dafür zu beten, dass Kinder Jesus finden. Das ist das Wichtigste überhaupt. Glauben wir das zumindest. Sie brachten Kinder zu Jesus, dass er sie anrühre. Und da kommen die Jünger und sie versuchen, Dinge zu wehren. Und das härteste Wort in der Bibel überhaupt im Zusammenhang mit Jesus ist dieses Wort, was so schwach bei Luther übersetzt wird. Er fuhr aus der Haut, bei Luther steht, und er wurde unwillig. Dieses Wort wird nur ein einziges Mal an dieser Stelle genau erwähnt. Jesus wird so zornig, dass da Leute sich in den Weg stellen und verhindern wollen, dass Kinder zu Jesus kommen. Wird er ganz, ganz zornig. So zornig wird er an keiner anderen Stelle im gesamten Neuen Testament. Es ist nicht überliefert worden. Dieses Wort, dieses härteste Wort steht nur hier. Da steht, ja, sagt er, ein Bethaus, ein Völker. Aber an dieser Stelle, ja, wo es heißt, er wurde unwillig, dieses Wort steht nur hier in dieser Geschichte, wo es um die Kinder ging. Da steht ein anderes Wort, ja. Aber das wird auch öfters verwandt. Aber nur hier an dieser Stelle steht das Wort, dass er unwillig reagierte, zornig reagierte auf das, was er dort sah. Und das ist härter als das Wort, was gebraucht wird bei der Tempelaustreibung. Vom Gebrauch her. Kann man nachlesen. Also das müssen wir uns vor Augen haben. Jesus sagt ja auch in Markus 9 ein Wort, das auch hart ist. Er sagt, wer eines dieser Kleinen daran hindert, ins Reich Gottes zu kommen, dem wäre es besser, wie geht es weiter, ein Mühlstein um den Hals hängen. Wo sagt Jesus sonst so etwas Hartes? Also nur mal, um deutlich zu machen, wie wichtig für Jesus Kinder sind. Das Zweite, was dann passiert, ist, dass er, nachdem er die Jünger zurechtgewiesen hat, die Kinder herzt. Die Kinder in den Arm nimmt. Herzt. Und dieses Wort, was für Herzen hier steht, steht auch nur hier an dieser Stelle. Also man könnte sagen, das härteste Wort und gleichzeitig das zärtlichste Wort stehen ganz dicht zusammen in dieser Geschichte. Er nimmt ein Kind und herzt es. Die Eltern, denen reicht es, oder denen, die die Kinder bringen, dass er die Kinder anrührt. So im Vorübergehen, vielleicht im 0815-Verfahren. Na, völlig ausreichend, geht die magische Kraft rüber. Aber Jesus nimmt die Kinder und drückt sie an sein Herz. Und dieses Wort findet sich nur hier. Er hat sie Kinder. Wir wissen, dass Gott diese Welt liebt, dass Jesus ein Liebhaber der Menschen ist. Aber wo wird sonst gesagt, dass Menschen herzt? Er herzt die Kinder. Das zärtlichste Wort, nur an dieser Stelle. Und da kommt das Dritte, dass Jesus sagt, Amen. Und immer wenn du irgendwo in der Literatur ein Satz liest, der mit Amen beginnt und nicht mit Amen aufhört, dann kannst du davon ausgehen, das ist höchstwahrscheinlich ein Jesuswort. 20 Mal beginnt Jesus seine Sätze mit Amen. Das war völlig unüblich in der damaligen Zeit. Da schloss man mit Amen. Ja, nichts ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Einige von euch warten darauf, ja? Nichts ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber Jesus beginnt seinen Satz mit Amen. Stell dir mal vor, ich würde nach der Predigt, wenn ich mit Amen geschlossen habe, nochmal wieder anfangen. Er beginnt seinen Satz mit Amen. Amen, ich sage euch. Und immer wenn Jesus Amen sagt, ich sage euch, dann kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und auch wenn wir fast einschlafen, müssen wir hier wach werden an dieser Stelle. Er sagt nämlich, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, könnt ihr in das Reich Gottes nicht eingehen. Ja, wenn ihr nicht so werdet, wie sind Kinder denn? Da gibt es einige fromme Leute, die sagen, ja, Kinder sind so wunderbar demütig. Ich habe nie demütige Kinder bei mir zu Hause gehabt, oder? Andere sagen, Kinder sind so naiv. ist doch Quatsch. In den ersten 3 Jahren ihres Lebens, ja, lernen Kinder so viel, wie du in deinem ganzen Leben nach dem 3. Lebensjahr nicht mehr gelernt hast. Kinder sind lernende Wesen. Und in den ersten 3 Jahren lernen sie so viel, wie sie später nicht mehr lernen werden. Da lernen sie reden. Ja, wie lange brauchst du noch mit deinem Englischunterricht an der Volkshochschule? Du kannst immer noch nicht perfekt reden. Ein Kind macht das in kürzester Zeit. Lernt es perfekt sprechen. Faszinierend. Fängt bei 0 an. Hat keine andere Sprache, in der es die Fremdsprache lernen könnte. Sondern lernt einfach. Lernt laufen. Lernt zupacken und greifen. Lernt die Welt kennen. Also ist doch nicht naiv, so ein Kind. Andere sagen, Kinder sind so wunderbar unschuldig. Das ist auch Quatsch. Es gibt schöne Fotos, ja, wo Kinder ganz unschuldig gucken. Aber ich weiß, dass wenn Kinder bei uns zu Hause, als sie noch Kinder waren, Babys, geschrien haben, konnte man am Schreien hören, ob es, ich sag mal, in Anführungszeichen böses Schreien ist oder gutes, ja, in Anführungszeichen wieder. Und die sauer waren, schon als Kind, bevor sie richtige Worte hatten, um ihre Wut zum Ausdruck zu bringen, haben die schon geschrien und haben gezeigt, dass sie auch ganz schön wütend werden können, launisch werden können. Was meint Jesus, wenn er sagt, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder? Er gibt an dieser Stelle überhaupt keine Antwort darauf. Vielleicht will er auch sagen, beobachtet doch einfach mal die Kinder und spürt diesem Gedanken selber nach, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, was könnte das für mich bedeuten? Also bislang habe ich immer gedacht, ich muss erwachsen werden, damit aus mir was wird. Und jetzt sagt Jesus, wenn du nicht so wirst wie ein Kind. Und Nikodemus sagt, als Jesus auch so eine ähnliche Thematik bei ihm anspricht, Wiedergeburt, dann sagt er, muss ich denn wieder zurückkrabbeln in den Leib meiner Mutter, um wiedergeboren zu werden, also wieder wie ein Kind zu werden? Gibt Jesus auch keine letzte klare Antwort darauf. Er sagt nur, du musst wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist. Was meint er? Er meint nicht so sehr, was ein Kind macht und tut. So die Eigenschaften, die ein Kind so hat. Sondern er meint das Kindsein als solches. Wenn du nicht so wirst wie ein Kind. Nicht wie dieses demütige Kind hier und jenes naive und das dort, was also ganz unschuldig ist, sondern er sagt ganz allgemein, wenn du nicht so wirst wie ein Kind. Ein Kind ist jemand, der im Normalfall bedingungslos geliebt wird und angenommen. Doch immer erstaunlich. Ja, selbst die härtesten Typen, ne, also ich habe da in der Nachbarschaft so einen, richtig mit gezeichnet vom Leben und von Tätowierungen und so weiter. Kurze Ärmel, Glatzkopf, vor dem kriegt man Angst. Und wenn der ein Kind sieht im Kinderwagen, ja, dann wird er plötzlich zu einem sanften Hasen. Aus dem Munde der Kinder hast du dir eine Macht zubereitet. Auch über solche tätowierten Glatzköpfe. Sehr merkwürdig. Ein Kind leistet gar nichts. Und die Eltern haben unsere Kinder trotzdem lieb. Ein Kind ist ein wunderbares Beispiel für die Gnade Gottes, für die unverdiente Gnade Gottes, für das unverdiente Lieben unseres Vaters im Himmel. Nicht so wie ein Kind. Also wir fragen doch immer, wenn einer sagt, ich finde dich nett, ja, was will er eigentlich von mir? Ja, warum schenkt er mir vielleicht ein Ring oder eine Halskette oder irgendwas, da steckt doch irgendwas dahinter. Also diese Fragezeichen sind manchem ins Gesicht geschrieben, wenn man ihnen schon einen Blumenstrauß überreicht, wenn sie den überraschend bekommen. Also wenn ich jede Woche dahin gehe und ihnen einen Blumenstrauß schenke, dann sagen die, naja, Gregor typisch, ne, schenkt jede Woche einen Blumenstrauß. Aber sonst ist das ja völlig eine Frage, die wir haben. Warum, was sind die Motive? Weil bei uns hat Liebe immer mit Motiv zu tun. Was steckt eigentlich dahinter? Ein Kind ist jemand, der bedingungslos geliebt wird. Wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, Wenn ihr das nicht verstehen könnt, begreifen könnt, dass Gott euch bedingungslos liebt. Und wenn du der größte Sünder aller Zeiten bist. Könnt ihr ja so eine Casting-Show mal machen, der größte Sünder hier unter uns. Der dann gewinnen würde. Und dem könnte man immer noch sagen, und du bist geliebt von Gott, bedingungslos. Dafür steht ein Kind. Und ein Kind, damit will ich schließen, steht auch dafür, dass es am Anfang des Lebens steht. Offen ist für Neues. Lernen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir als erwachsene Christen in Anführungszeichen sind oft schon so fertig. Irgendwie fertig. Machen zumindest den Eindruck. Wir erwarten gar nichts Neues mehr. Also das, was Abraham zum Beispiel erlebt hat, als er über 80 da seinen Geburtstag da feierte, wo Gott dann einen gewaltigen Auftrag für ihn hatte, Mose, der sich zur Ruhe setzen wollte, noch so einen 400-Euro-Job nebenbei in der Wüste bei seinem Schwager, bei seinem Schwiegervater Jethro, da hatte. Nicht? Da hat er gedacht, so 400 Euro im Monat, Schafe hüten, und dann kommt Gott plötzlich und sagt, nee, Mose, keine Schafe hüten. Israel hüten, das Volk Gottes herausführen aus Ägypten und hineinführen in das gelobte Land. Das ist deine Aufgabe mit 80. War faszinierend. Neues von Gott erwarten, auch wenn ich im hohen Alter bin. Neues von Jesus erwarten, auch wenn ich schon 20 Jahre in der Nachfolge Jesu bin. Und das fasziniert mich immer so an Kindern, dass sie offen sind für Neues. Dass sie neugierig sind. Muss man sie nur angucken. Und wir bremsen ja diese Neugier manchmal ab, indem wir da so ein bisschen auf die Finger klatschen und sagen, ne, nicht anfassen. Und so. Aber Kinder sind einfach offen für Neues, neugierig, lernbereit. Deswegen heißen ja die Anhänger Jesu auch Jünger, eigentlich Schüler. Weil sie zur Schule gehen, weil sie lernen. Täglich Neues. Wenn du nicht so wirst wie ein Kind, kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Hartes Wort. Kindern gehört das Reich Gottes. Hartes Wort. Jeder, der mich auf der Straße fragen würde, was muss ich tun, um gerettet zu werden, würde ich so ein paar Punkte nennen. Ja, 4 geistlichen Gesetze oder was weiß ich. Irgendwie. Und dann sagt Jesus so ein Kind, das nichts nennen kann und vorweisen kann, sagt, dem gehört das Reich Gottes, ohne dass es überhaupt A oder B gesagt hat. Gehört. Den launischen Kindern, den frechen, den nicht demütigen, aber auch den demütigen natürlich. Also allen Kindern gehört das Reich Gottes. Und wenn du nicht so wirst wie so ein Kind, kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Wir sind Kinder. Und wir sollten wir nicht lieben, was er liebt.